Also er war verheiratet und ist zusammen mit seinen Eltern und seiner Frau nach Theresienstadt gekommen. Mhm. Und dort hat er sich dann nochmal von seiner Frau getrennt und hat noch eine andere Affäre gehabt und so. Und er und er hat wie einfach das Gefühl gehabt, er verpasst sein Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Youth About Opera. Wir, Youth for Opera, sind ein junger Opernverein aus Luzern und führen im Mai 25, also schon bald, unser neues zweites Projekt, der Kaiser von Atlantis, an drei Orten, nämlich in Luzern, St. Gallen und Aarau, auf. In der heutigen Folge haben wir wieder eine Gästin, Anna. Schön, bist du da?
Hallo.
Und ich bin Samantha. Und wir reden heute über dich, über deine Aufgabe bei Youth for Opera und über die Relevanz von dem Werk, das wir aufführen und warum es sich lohnt, in die Geschichte zu schauen und in die Oper zu schauen. Anna, erzähl ein bisschen, wer bist du und was machst du bei uns bei Youth for Opera?
Ich bin Cellistin, habe dann auch Musiktheorie studiert und jetzt mache ich Musikwissenschaft. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen, wer ich eigentlich bin oder was ich mache, weil ich mich eben mit Musik in so vielen verschiedenen Facetten auseinandersetze. Und bei Youth for Opera habe ich am Anfang tatsächlich auch mitgespielt bei der Zauberflöte als Cellistin. Und dann bin ich jetzt dazu gekommen, in den letzten Jahren dann auch eben im OK mitzuarbeiten und so ein einen Einblick zu bekommen, wie das so abläuft mit der Organisation, und habe es auch mega spannend gefunden, die Erfahrungen zu machen. Und das ist eben so passiert, dass Lena, die auch schon Erfolg gemacht hat in dem Podcast, auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, so Redaktionsarbeiten zu machen und Text zu schreiben. Mhm. Und ich habe natürlich gesagt, ja, das würde ich mega gerne machen, weil ich schreibe auch gerne. Und ja, so hat es dann angefangen. Und am Anfang ist noch nicht so wirklich viel zu tun gewesen für mich. Und jetzt habe ich dann aber gemerkt, so, wenn es auf die Aufführung zugeht, dass dann wirklich auch viel Text gebraucht werden für Stiftungsdossier, Sponsoring oder auch vor allem für die Podcast-Folge, die Shownotes. Oder seit neuestem auch den Newsletter. Mhm. Und ja, das finde ich einfach mega spannend, so das Thema in verschiedenen, auch in verschiedenen Zielgruppen nochmal aufzubereiten und dann so die Texte zu schreiben.
So spannend. Also du bist sowohl so persönlich, musikalisch extrem vielseitig unterwegs und bei uns im Verein auch mega vielseitig. In Form von Text schreiben und in dem grossen Ressort Marketing integriert. Jetzt, du hast schon ein bisschen angesprochen, was alles so dazugehört, wenn man quasi im Redaktionsbereich tätig ist. Kannst du noch mal so ein bisschen aufzählen, wo überall du jetzt quasi so deine Finger mit im Spiel hast im Marketing-Ressort?
Ja, das finde ich noch schwierig, weil oft ist es einfach so, dass ich dann eine Anfrage bekommen, ja, wir brauchen noch Text für das oder zum Beispiel für den Flyer jetzt kürzlich oder dann eben auch für das Programmheft, das kommt ja dann auch noch. Mhm. Und ich habe das für mich gar nicht so ganz genau aufgelistet, was ich jetzt konkret alles mache und was nicht. Ja.
Aber es stimmt schon, immer wenn wir irgendwie einen Text brauchen, ist es so, hey Anna, könntest du bitte etwas Cooles schreiben? Es muss ungefähr so lang sein und ungefähr da muss drin vorkommen und dann machst du einfach und dann kommt man ein fix, fertig, perfekt formulierter Text von dir über, wo man einfach nachher einfügen kann. Das finde ich immer extrem beeindruckend. Ich meine, so wir als PL kommen immer quasi erst das Endergebnis zu sehen. Und immer, wenn wir dann wieder etwas lesen, sind wir einfach so, oh, der Text hat Anna geschrieben, es ist einfach perfekt. Es ist so cool. Das ist so, für uns ist es immer mega eine Bereicherung, weil, ja, es ist einfach, ich finde, du bringst es immer alles so auf den Punkt und es ist alles Wichtige drin und dann dazu auch einfach noch wunderschön formuliert. Ich finde, das muss man einfach können. Bravo, ich finde es einfach beeindruckend.
Ja, wobei ich muss sagen, sie sind nicht von Anfang an immer so schön formuliert, sondern ich arbeite schon wirklich dran und dann schicke ich vielleicht auch mal einen Vorschlag Lena zum Korrekturlesen oder falls sie noch ein Thema hat oder einen wichtigen Punkt, den ich noch vergessen habe, dass ich dann noch einfügen kann. Oder sie schickt mir auch einen Vorschlag, der schon mega gut formuliert ist. Mhm. Und dann entsteht es so ein bisschen im Dialog.
Mega schön. Ja. Du hast gesagt, du schreibst mega gern. Tust du auch schreiben außerhalb von Youth for Opera?
Ja, also im Moment vor allem Seminararbeiten und so Sachen. Aber ich arbeite eben auch noch für das Festival, das heisst Gaia. Und die braucht eben auch so Programmtext. Und das habe ich auch schon letztes Jahr gemacht und mache es das Jahr wieder. Und das ist auch mega cool für mich, so zum Erfahrungen sammeln. Genau.
Sehr cool. So kannst du eigentlich wie so zwei Sachen, die dir mega Freude machen, also so Musik und alles Wissen um Musik, mit dem Schreiben und so der Vielseitigkeit von der Sprache wahrscheinlich so ein von einem, so tönt es zumindest für mich, ist das ein so.
Ja, wobei es gibt auch noch, es gibt einfach so viele verschiedene Arten von Schreiben, also wenn man wissenschaftlichen Text schreibt, ist es halt einfach ganz anders, oder dann brauche ich auch nochmal eine andere Sprache, als wenn ich jetzt so zum Beispiel eine Einführung schreibe für junge Menschen oder eine Podcast-Shownote. Dann probiere ich zum Beispiel eher mehr so moderne Ausdrücke zu verwenden oder halt einfach näher an der Sprache zu sein, wie man halt einfach redet. Und wissenschaftlich probiere ich dann halt wirklich schön auszuformulieren und dann halt auch so Fremdwörter einzubauen und so. Genau.
Alles klar. So spannend. Also, du hast jetzt gesagt, du schreibst Texte für den Flyer, du schreibst Texte für unsere Shownotes im Podcast. Du hast Texte auf, unserer Webseite hast du geschrieben. Du wirst Texte schreiben für unser Programmheft. Also eigentlich irgendwie alles, was rausgeht. Auch so Pressetexte, wo man irgendwie etwas einschicken muss. Oder wenn wir uns irgendwo bewerben und sagen, ah, wollen wir uns irgendwie schauen, findet ihr uns spannend, dann machst du eigentlich alles du.
Genau.
Du hast es vorhin kurz angesprochen. Wir haben jetzt auch ein Newsletter neu auf der Webseite übrigens. Unsere Webseite heisst youthforopera.ch. Schaut dort gerne rein und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr eben auch gerne den Newsletter abonnieren, den Anna geschrieben hat. Jetzt, ja. Wie war es für dich gewesen, den so aufzusetzen, den ersten Newsletter? Auf was hast du da geachtet?
Es hat einfach mega Spass gemacht. Ich habe darauf geachtet, dass ich nicht zu viel schreibe, dass es nicht zu lang wird. Und dass eigentlich nicht zu viele Infos auf einmal kommen.
Ja.
Und ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich im ersten Newsletter gespielt habe. ich bin gerade schon dabei, den dritten zu planen und zu konzipieren.
Ja.
Und dann bin ich da gerade so ein bisschen dran. Ja, ich glaube, im ersten sind einfach so grundlegende Infos gewesen und Ankündigung, dass wir das Projekt machen.
Genau, und so, ah ja, es gibt im Fall jetzt ein Newsletter. So, oder ein bisschen?
Ja.
Genau. Du bist Cellistin, du bist Musikwissenschaftlerin, du hast so wie ganz viel Bezug zu der Musik von allen Seiten. Jetzt bist du natürlich total im musikwissenschaftlichen Game drin, einfach weil du ja noch studierst. Jetzt für uns als Verein und auch in dem Projekt ist das natürlich extrem wertvoll, weil du ganz viel Hintergrund mitbringst. Also irgendwie, dann hast du dort wieder etwas recherchiert und dort wieder etwas gelesen, wo noch spannend sein könnte, wo du ja auch in deine Texte, die du über das Stück und über uns schreibst, einfließen lässt. Das ist eine mega Bereicherung für uns. Wie war es für dich so gewesen, dich mit dem auseinandersetzen? Hast du das Stück vorher schon gekannt oder schon Hintergrund gehabt? Oder hast du die erst, also über das Studium, oder hast du die erst einfach richtig damit auseinandersetzen, wo wir uns entschieden haben, hey, wir machen das Stück und du bist ja auch kein Mitglied dabei gewesen.
Also ich habe eigentlich von dem Stück das erste Mal gehört von Youth for Opera, weil ich habe damals eben noch Musiktheorie studiert im letzten Jahr und habe mich dann quasi so zuerst mal von der theoretischen Seite damit auseinandergesetzt. Ah, ich habe, glaube ich, auch mal eine Nummer aus der Oper analysiert für eine Arbeit von der HSLU.
Ah, was? Ja. Spannend. Ja.
Das ist Open-Geschichte. Ist das gesehen?
Ah. Also das ist ein Modul, oder?
Ja, ja, genau.
Ja, genau. Ja.
Und darum habe ich da so ein einen theoretischen Einblick bekommen. Genau, und mich dann sowohl nach und nach noch mehr mit historischen Hintergründen auch beschäftigt. Und ja, wie das wirklich entstanden ist und was es halt aussagt, vor allem.
Ja. Und da hast du den aber von dir aus gemacht oder schon auch als Teil vom Studium, jetzt wo du Musikwissenschaft studierst?
Nein, also einfach als Teil vom OK, von Youth Opera. Weil im Studium haben wir halt wirklich so Vorlesungen zu einem ganz speziellen Thema oder auch Seminar und dann schreibt man halt eine Arbeit dazu oder so oder macht eine Prüfung. Und Ullmann ist jetzt nicht vorgekommen. Also ich habe im letzten Semester ein Seminar gehabt zu Sinfonik nach 1945.
Ja.
Aber das ist wirklich nur über Sinfonie gegangen und jetzt nicht über Opern.
Alles klar.
Und Ullmann wäre ja auch noch nicht nach 1945
gewesen. Ja, voll. Ach so, spannend. Also hast du auch noch einen theoretischen Hintergrund und jetzt einen musikwissenschaftlichen Hintergrund. Das ist so krass. Ich glaube, du bist die, die am meisten vielseitig Ahnung hat von uns allen. Also in der letzten Folge war ja der Joel da und der hat sich natürlich auch total viel mit der Musik auseinandergesetzt. Aber dafür nicht so einen tiefen Einblick so in die ganzen Hintergründe. Und da hast du jetzt wie beides. Das ist noch spannend. Wie ist das für dich? Oder was hast du jetzt für eine Beziehung zu dem Stück entwickelt? Durch all diese Beschäftigung.
Ich freue mich einfach auf die Aufführung. Mhm. Weil ich glaube, wenn ich es mal wirklich kann sehen und erleben, dass es dann nochmal ganz anders wird, wie wenn man sich einfach so mit Hintergründen beschäftigt und so.
Ja.
Weil ich glaube, man muss es einfach erleben. Weil ich meine, es gibt wirklich einen Punkt, wo man einfach nur mit Recherchieren und theoretischem Wissen nicht mehr weiterkommt. Und ich denke, man braucht einfach wie beides.
Mhm. Ja, habe ich auch das Gefühl. Und wenn man etwas erlebt, dann ist man... Dann macht man wie eine persönliche Erfahrung auch. Es passiert etwas emotional. Und wenn man über etwas liest, ist es irgendwo sehr oft auf einer kognitiven Ebene, stelle ich mir vor.
Ja. Ja. Oder man macht sich dann halt einfach Gedanken, wie man das könnte interpretieren oder vermitteln vielleicht auch.
Ja.
Oder was es bedeutet. Und was es vor allem auch für uns heute noch bedeutet.
Was würdest du sagen, warum ist das Werk so speziell? Warum ist es so relevant? Was ist der Grund, warum es wichtig ist, dass man das jetzt wieder aufführt?
Ja, ich finde es vor allem wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil die Hintergründe auch eine sehr dunkle Epoche von der Geschichte transportieren. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und ich habe jetzt in letzter Zeit auch so Sachen gelesen, dass sich immer weniger Leute überhaupt daran erinnern oder überhaupt wissen, was das Wort Holocaust zum Beispiel bedeutet. Und darum denke ich, dass es mega wichtig ist, dass es nicht vergessen geht. Ja. Und diese Oper im Speziellen, also es gibt ja mehrere Werke, die entstanden sind seit dem Zweiten Weltkrieg oder auch während dem Zweiten Weltkrieg, die sich damit befassen. Und jetzt an der Oper von Ullmann finde ich einfach auch mega faszinierend, wie es umgesetzt ist. Und der Ullmann ist ja eigentlich wirklich ein guter Komponist gewesen. Der hat ja auch beim Schönberg Unterricht genommen und so und hat sich aber trotzdem dagegen entschieden, die Zwölftontechnik zu übernehmen. Weil man kennt ja zum Beispiel so Alban Berg, wo das übernommen hat und dann halt noch weiter ausgeführt hat und dann weniger streng vielleicht, aber sie haben sich wirklich von dem inspirieren und das hat der Ullmann eigentlich nicht gemacht, sondern er hat einen Weg gesucht zwischen der romantischen Musik und dann der Atonalität. Und das finde ich mega spannend bei seiner Musik, weil es ist halt, wenn man so hört, man merkt halt, dass es man muss sich schon ein bisschen daran gewöhnen, habe ich das Gefühl, wenn man so zum ersten Mal hört.
Ja.
Aber dann irgendwann merkt man eigentlich, wie gut das gemacht ist.
Ja, und dass es irgendwo zugänglicher ist, wie man im ersten Moment erwartet.
Ja, und es hat dann immer wieder so Stellen drin, die einfach mega eingängig sind oder auch gut zugänglich.
So gehörfällig und wo man das Gefühl hat, das klingt jetzt mega tonal. Und andere Stellen, wo sehr wild sind, so auf den ersten Blick, auf den ersten Gehör.
Ja, das drückt auch einfach das aus, was in dieser Zeit passiert ist, weil vielleicht wirkt es sogar ein bisschen chaotisch, wenn man es das erste Mal hört. Und das ist ja, das spiegelt ja eigentlich perfekt das wieder, was sie auch erlebt haben. Zum Teil, dass es einfach eine komplizierte Zeit war, die man nicht so einfach fassen
kann. Nicht so einfach kann beschreiben, weder in Wort noch in Musik. So ja. Wie es der Ullmann gemacht hat. Ja. So spannend. Warum hast du das Gefühl, ist es wichtig, dass man sich immer wieder oder wir uns immer noch mit diesen Themen beschäftigen?
Also man könnte meinen, dass man das könnte abschliessen, das Kapitel, und wirklich vergessen und sich auf die Zukunft konzentrieren. Mhm. Und das finde ich auch mega wichtig, dass man nicht in der Vergangenheit stehen bleibt, sondern sich auch wirklich aktiv daran beteiligt, wie man die Zukunft kann gestalten kann.
Ja.
Aber aus der Geschichte kann man eben lernen, dass es immer wieder um ähnliche Themen geht. Also vor allem in der Gesellschaft, im Zusammenleben, ist es ja immer eine Frage, wie man das strukturiert oder wie man auch miteinander umgeht und welche Werte auch wir im Umgang miteinander haben. Und das sind Fragen, die sich auch schon Leute in der Antike gestellt haben oder auch im Mittelalter und die immer wieder aufgekommen sind, immer wieder diskutiert worden sind, immer wieder anders gelöst worden sind. Und ich glaube, wir dürfen das einfach nicht vergessen, wenn wir jetzt an die Zukunft denken. Sondern wir können uns daran erinnern, das Problem hat es schon mal gegeben. Und dann vielleicht auch überlegen, ja, welche Lösungen hat es dafür schon gegeben? Oder wie hat sich das schon mal entwickelt? Hat sich das so entwickelt, dass wir es nicht nochmal so haben wollen? Oder gibt es vielleicht schon irgendeine Situation, wo wir denken, ah ja, das ist gut gewesen, das können wir wieder so aufnehmen und dann ähnlich gestalten und dann vielleicht noch besser weiterentwickeln, weil wir jetzt ja auch ganz andere Mittel haben. Und ich glaube, darum ist es einfach wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, weil man dann halt auch einfach frühzeitig schon kann erkennen, was eigentlich das Problem ist und wo man muss wirklich aufpassen.
Ja. Also im Prinzip, ich probiere es zusammenzufassen, es ist wichtig, dass wir uns mit Themen aus der Vergangenheit beschäftigen, damit wir im besten Fall jetzt einen positiven Nutzen daraus ziehen können. Hast du das richtig verstanden?
Genau, ja.
Also total schön, wie du das formulierst. Und genau da ist ja auch so ein bisschen das Ziel von Youth for Opera oder von uns, jetzt das Stück aufzuführen, weil es auch so viel Relevanz oder so viel Parallele auch zu der heutigen Zeit hat. Was hast du das Gefühl, können wir jetzt lernen? Oder was findest du wichtig, dass wir da zeigen über diese Oper, wenn wir sie aufführen?
Also, was man von der Oper von Ullmann kann lernen, ist, ich finde primär einfach mal, man muss sich das ja vorstellen, der Librettist, der Peter Kien, der ist im KZ ungefähr so alt gewesen wie wir jetzt, also Mitte 20. Wo er das geschrieben hat, ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Und was? Wenn man sich das mal überlegt, das ist schon irgendwie, ja, einfach schlimm, wenn man sich das vorstellen würde. Und es gibt wenig darüber, wo man wirklich weiss, wie es ihm gegangen ist damit. Aber ich habe eben gelesen, dass er ist verheiratet gsi und ist zusammen mit seinen Eltern und seiner Frau nach Theresienstadt gekommen. Und dort hat er sich dann nochmal von seiner Frau getrennt und hat nur eine andere Affäre gehabt und so. Und er
im KZ?
Ja. Und er hat wie einfach das Gefühl gehabt, er verpasst sein Leben. Weil, ich meine, er ist Mitte 20, das ist ja eigentlich die Zeit, wo man mega viele Sachen kann ausprobieren und neue Erfahrungen machen. Und er hat eigentlich so das Gefühl gehabt, dass er einfach innerlich wie abstirbt in dieser Umgebung. Und dann hat er eben auch versucht, mit dem Werk, mit dem Kaiser von Atlantis, dass wir zu meiden und einfach probiert, dann im Libretto oder in dieser Geschichte quasi zu leben. So verstehe ich das. Und auch ein bisschen ausdrücken, wie das war, wie die Zeit war und was er sich wünschen würde, vor allem auch. Weil in der Handlung ist es ja dann so, dass eigentlich die Liebe über alles siegt, weil sich quasi die zwei Soldaten dann auf dem Schlachtfeld kennenlernen und dann quasi so wiederentdecken, ah, das hat es ja auch noch gegeben. Und es gibt nicht nur das Töten und Krieg und so, sondern es gibt auch wirklich schöne Sachen. Und ich glaube, das ist auch wirklich das, was der Ullmann selber dann so erlebt hat oder gefühlt hat.
Ja. Also der Peter Kien quasi durch die Texte probiert hat, auszudrücken, wie er sich fühlt, die innerliche das innerliche Absterben, das Verkümmern, und der Ullmann den musikalisch wie probiert hat, ebenfalls seine Gefühle, wie es für ihn war, im KZ darzustellen. Und das, also ich habe es jetzt so verstanden, dass wir durch die Oper mir vielleicht ein besseres Verständnis oder einen besseren Zugang könnte dazu haben, wie es echt war, wenn man dort war.
Genau, ja. Weil man kann sich eigentlich theoretisch damit befassen. Man kann versuchen, das zu verstehen, aber wir werden gleich nicht oder hoffentlich auch nie die Situation wirklich erleben. Und ich glaube, es gibt immer eine grosse Diskrepanz zwischen theoretisch Wissen und dann auch wirklich spüren, weil ich glaube, wenn man so theoretisch weiss, dann ist man sich oft gar nicht so bewusst, welche Auswirkungen das schlussendlich dann doch hat oder was es alles wird beeinflussen.
Mhm.
Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, warum gerade die Oper so spannend ist, wenn man sich mit der Zeit auseinandersetzt, eben darum, weil es auch das aufgreift, was sie erlebt haben. Mhm. Aber sie haben das natürlich nicht können so direkt äußern. Und darum haben sie müssen einen Weg finden, wie sie das können ausdrücken können, ja. Aber halt einfach so, dass es nicht ganz offensichtlich ist.
Quasi im Rahmen von ihren Möglichkeiten.
Ja, genau. Ja. Und darum hat das Werk eben auch mega so satirische, ironische Ansätze und ist ja eigentlich auch zum Teil fast schon lustig zum Anschauen oder Anhören. Mhm. Auch von der Musik. Und ich habe da auch noch ein Zitat gefunden von Schostakowitsch. Und über, also wo er beschrieben hat, was das Merkmal von der jüdischen Musik ist.
Mhm.
Und er schreibt: Das besondere Merkmal der jüdischen Musik ist ihre Fähigkeit, eine fröhliche Melodie auf trauriger Intonierung aufzubauen. Warum singt ein Mann ein fröhliches Lied? Weil er im Grunde seines Herzens traurig ist. Und ich finde, es trifft eigentlich mega gut das, was Ullmann und Kien gemacht haben. Sie haben probiert, ein fröhliches Theaterstück, Opernstück zu schreiben und zu komponieren, aber im Innersten sind sie wahrscheinlich einfach zerrüttet gewesen und wirklich traurig und ja.
Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil mich das gerade irgendwo mega berührt hat und irgendwo für so eine süße, bittere Art, weil es ist eigentlich mega tragisch und auf die andere Seite auch so schön, weil sie es geschafft haben, sich auszudrücken.
Ja.
Das ist noch ein zweites Zitat mitgebracht. Möchtest du das auch noch teilen?
Ja, kann ich gerne. Also, da würde es mehr darum gehen, warum eben gerade die Musik gut als Denkmal für die Zeit kann dienen kann. Mhm. Weil man kann Steine aufstellen und sich einfach Gedanken darüber machen, über die Zeit. Aber es ist halt einfach immer, es bleibt halt immer so ein theoretisches Wissen und man kann es emotional einfach sehr schwierig nachfühlen. Und ich habe einfach den Eindruck, durch die Musik, die ja eine Kunst ist, die mega emotional berührt auch, dass da die Diskrepanz einfach auch überwunden werden kann. Und Ich habe eben ein Zitat gefunden von einem sowjetjüdischen Schriftsteller, der heißt Ilja Ehrenburg, und er hat das so beschrieben, dass der Krieg eben selber keine Ähnlichkeit mit der Beschreibung besitzt. Also wenn Leute vom Krieg erzählen, dann ist es halt doch nochmal ganz anders gewesen, als sie es können erzählen, weil ich glaube, das kann man einfach gar nicht in Worte fassen,
ja,
was man erlebt hat. Und der Ilja Ehrenburg schreibt dann eben, der Krieg wird von seinen Beteiligten gespürt, aber nicht immer verstanden, und von späteren Erforschern verstanden, aber nicht gespürt. Also wir können das versuchen zu verstehen, was passiert ist, aber wir werden es einfach nicht spüren.
Ja. Und das ist so ein bisschen quasi die Aufgabe, die wir uns so auch ein bisschen gemacht haben, weil wir das Stück ausgesucht haben, dass wir wie finden, wir probieren, über die Beschäftigung mit dem Stück irgendwo ein Verständnis aufzubauen. Für die Zeit, für die Umstände, für die Geschichte. Und probieren über die Musik das auch so ein bisschen oder auf eine Art und Weise, auf unsere Art und Weise, das so ein bisschen weiterzugeben, auch an das Publikum.
Ja, also ich glaube, das grösste Ziel wäre einfach, das wirklich nochmal ein bisschen nachfühlbar zu machen. Weil das wird natürlich nicht gehen, ganz, aber man kann sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wie das war.
Dass man könnte nahbarer werden, dass Geschichte kann nahbarer werden.
Ja.
Und dass wir als BühnendarstellerInnen, MusikerInnen nahbarer sind für das Publikum, dass so ein Austausch passiert auf einer nonverbalen Ebene, ja, irgendwo.
Eben vor allem zwischen Künstler und Publikum, aber auch zwischen der Geschichte und dem Werk selber und der Botschaft vom Werk und der Hintergrund.
So schön gesagt, und ich finde, das ist ein perfektes Schlusswort. Danke, Anna, dass du heute da bist und mit mir über die Relevanz von dem Stück geredet hast. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen, wie danke vielmals dir, danke vielmals euch fürs Zuhören, fürs Einschalten. Wenn ihr uns schauen wollt, dann geht gerne auf unsere Webseite youthforopera.ch. Dort findet ihr alle Infos zum Werk Der Kaiser von Atlantis und natürlich auch den Link zu unseren Tickets. Wir führen 3-mal auf im Mai in St. Gallen, in Aarau und in Luzern. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und unseren Newsletter abonnieren, den Anna geschrieben hat. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heisst Youth About Opera von Youth for Opera.